Wir hatten das erste Mal Tonprobleme während dieser Folge. Deswegen ist ein Teil mit Handyton aufgenommen. Ich hoffe.
Ich gebe mein Bestes, damit dieser Teil auch gut klingen wird.
Ja.
Ich hänge mich rein.
Bitte verzeiht uns das, aber wir wollten jetzt nicht nochmal alles neu aufnehmen, weil wir hatten das Gefühl, dass wir ganz gute Sachen gesagt haben und es kommt einfach, hätten wir so nicht nochmal hingekriegt. Deswegen, ja, verzeiht uns die zwischenzeitlich doofe Tonqualität.
Hallo Emily.
Hallo Marc.
Na, wie geht's dir?
Gut. Es ist Sonntag und wir hatten bis jetzt einen sehr schönen Sonntag. Wir waren gerade auf dem Flohmarkt, das war schön.
Es war wirklich sehr, sehr schön.
Ich habe einfach, keine Ahnung, so 20 Bücher für 15 Euro gekauft.
Das war toll.
Yeah, das war so schön. Das war richtig toll, das hat mich sehr froh gemacht.
Und auch tolle Bücher, ja, nach richtig, denen du gesucht hast.
Ja, voll. Das war richtig geil.
Sehr erfolgreich.
Ja, das war schön.
Fand ich auch.
Und gestern haben wir ein bisschen angefangen, weihnachtlich zu schmücken.
Ja.
Das war auch schön.
Und waren wieder auf dem Weihnachtsmarkt.
Ja, generell ein gutes Wochenende. Ich bin ein bisschen müde, aber das ist okay. Ja, wie geht's dir?
Mir geht's auch gut. Ja. Ich fand das alles auch sehr, sehr schön. Bin auch ein bisschen müde, das auf jeden Fall. Aber ja, wir hatten echt ein schönes Wochenende bisher.
Ja.
Und jetzt wird's noch schöner. Jetzt können wir wieder Podcast aufnehmen. Später spielt Mainz noch, können wir uns anschauen. Und da freue ich mich drauf. Los geht's!
Los geht's!
Gab es diese Woche einen Borden-Autism-Moment oder einen, ja, Ups-Autismus-Moment?
Ja, und ich dachte mir, eigentlich kannst du das erzählen diesmal, weil du warst maßgeblich dran beteiligt.
Aha.
Es war erst ein stressiger Moment und dann wurde es schön. Kannst du erzählen, wenn du magst.
Wir hatten einen Termin zu einem etwas ungünstigen Zeitpunkt, wo ich eigentlich noch in der Berufsschule hätte sein sollen, an dem ein Mann vorbeikommen sollte, um uns hier die Wohnung zu vermessen. Von der Hausverwaltung aus, glaube ich, irgendwie war das ein Auftrag.
Ich weiß gar nicht auch, warum genau.
Ich weiß auch nicht genau.
Irgendwie sollte er einfach alle Wohnungen im Haus vermessen mit so einem Laser. Ja, zack, voll. Zack.
Und ja, das war halt einfach irgendwie dieser ungünstige Zeitpunkt, wo dann nur du zu Hause gewesen wärst.
Mhm.
Und irgendwann hast du mir dann Bescheid gegeben, oh Marc, ich bin gestresst.
Ich war die ganze Woche schon gestresst, weil du hast diesen Termin ausgemacht. Und irgendwie ging es nicht später, ne?
Ja.
Und dann war klar, dass ich alleine hier sein werde. Und ich war so gestresst die ganze Zeit. Wir hatten auch so ein Gespräch irgendwie ein paar Tage vorher. Und dann habe ich Marc so gefragt, ja, was mache ich dann, wenn er kommt? Und dann so, muss ich dem was anbieten?
Ja,
oder ich meinte so, ja, ich biete ihm dann was an, so, keine Ahnung, Kaffee und Wasser. Und dann meintest du so, ja, oder Tee. Dann war ich so, ja, okay, oder Tee. Aber irgendwie habe ich dann auch nicht verstanden, warum ich ihm so viel anbieten soll, weil ich meinte dann so zu dir, weißt du das noch? So, ja, ich habe ihn ja nicht eingeladen.
Ja.
Weil du gesagt hast, ja, der ist Gast hier, dem musst du Sachen anbieten. Und ich so, nein, der ist kein Gast, ich habe ihn ja nicht eingeladen. Das ist einfach ein Fremder in unserer Wohnung. Und irgendwie hat mich das voll gestresst und genervt. Und ich wusste gar nicht, wie ich das machen soll mit ihm. Ja, und dann kam der Tag und ich war den ganzen Tag gestresst. So irgendwie so, der sollte so 16:30 oder so kommen.
Ja, genau.
Ja, und ich war so, ich konnte gar nichts richtig machen, weil ich die ganze Zeit dachte, okay, irgendwann kommt dieser Typ und dann.
Hast du mir auch echt so ein paar Mal geschrieben, ja, dass du voll gestresst bist.
Ja, und dann war es so 16:40 oder so, so 10 Minuten. Ich saß hier schon ganz angespannt und hatte Cosmo auf dem Arm und habe gewartet, bis die Klingel geht.
Und dann kam ich zur Tür rein.
Und da kam Marc.
Ja, ich habe mich ein bisschen aus der Berufsschule rausgemogelt. Hoffentlich hört es niemand aus der Berufsschule. Ich glaube nicht. Und ja, habe irgendwie gemerkt, dass du sehr gestresst warst und wollte da irgendwie einen kleinen Gefallen tun. Ich glaube, es hat geklappt.
Und dann war ich sehr froh. Und dann hat Marc sich einfach drum gekümmert.
Voll.
Und ich habe hier weiter gesessen am Schreibtisch und Sachen gemacht.
Das war dein Moment?
Das war mein Moment.
Das war unser Moment.
Das war unser Moment.
Unser?
Ich habe seit einer Woche oder so viele Voice Cracks. Ich weiß gar nicht, wieso.
Ja. Ich finde es süß.
Ja, ist ein bisschen komisch. Auch in der Uni und so, wenn ich mich unterhalte, habe ich so Voice Cracks. Ich weiß, keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Naja, das war unser Moment.
Na schön. Hat mich sehr gefreut, dass dir das so gut getan hat.
Ja. Mir auch. Hat mich sehr gefreut, dass du nach Hause gekommen bist. Also ich habe mich so gefreut. Ich bin so durch die Wohnung gehüpft.
Stimmt.
Das war cool. Und hast du auch eine zweite Kategorie für mich?
Natürlich habe ich auch eine zweite Kategorie.
Natürlich.
Ja, natürlich, ist doch selbstverständlich. Wir können ja nicht einfach eine unserer Kategorien überspringen.
Nö.
Ich denke ans Café Brückel.
Okay.
Einfach nur, wir zwei sind dort.
Mhm.
Oder vielleicht auch du alleine, das kannst du dir aussuchen.
Nee, musst mir schon klare Angaben hier geben.
Okay, ja, ich das weiß ich auch eigentlich. Wir sind zu zweit dort.
Okay.
Und das ist ein Nachmittag, ein Samstag oder Sonntag. Es ist ein Sonntagnachmittag. Und wir sind da, um einen Kaffee zu trinken, ein Stück Kuchen zu essen.
Mm, lecker,
und
lecker.
Ein bisschen zu lesen.
Ja.
Das hätte ich gerne mal eingeordnet auf der Autismus-Freundlichkeitsskala. Das Café Brückel ist ein sehr schönes Kaffeehaus in Wien.
Unser Lieblingskaffeehaus, oder? Also meins auf jeden Fall. Ich glaube, deins auch.
Kann ich nur allen Leuten, die Wien besuchen, ans Herz legen.
Ja.
Okay,
ich mach's kurz. 8,5 von 10.
Wow.
Ja.
Das ist ein neuer Highscore. Highscore.
Also 1,5 weniger als 10 wegen der Lautstärke.
Es ist schon immer viel los.
Ja.
Es ist immer sehr voll.
Ich kann da nicht so richtig lesen eigentlich. Also wir haben immer Bücher dabei. Aber wirklich lesen kann ich da nicht, weil so viel los ist. Aber sagen wir, ich würde nur da sitzen und Leute beobachten.
Ja, das macht
ohne
auch
lesen.
Spaß.
Einfach Kaffee trinken.
Ja,
Soda Zitronen. Und ein Stück Kuchen essen und gar nicht so mir selbst diesen Druck machen, ich müsste was lesen, sondern einfach nur sitzen und Leute beobachten, dann wäre es eine 9,5 von 10.
Wow.
Ja.
Das ist schwer zu toppen.
Ja.
Ich glaube, wir sollten häufiger ins Brücke gehen.
Ja, glaube aber dann ohne Bücher.
Ohne Bücher.
Ich glaube schon. Ich würde schon sagen 9,5. Also das ist schon toll da. Wenn man einfach nur sitzt und Leute beobachtet, könnte ich stundenlang machen. Ich sage auch immer zu Marc, ich bin wie eine alte Oma, weil... Also, das ist die erste Wohnung, in der ich wohne, also hier in Wien, wo ich aus dem Fenster gucken, also ich konnte immer aus dem Fenster gucken, aber wo halt einfach Stadt draußen ist. So, sonst habe ich immer ins Grüne geguckt, was natürlich auch voll toll ist, aber passiert nicht so viel, außer Eichhörnchen oder Katzen. Und hier gucke ich richtig viel immer aus dem Fenster, weil halt direkt so eine Straße, also sogar eine Kreuzung, mehrere Straßen vor unserem Fenster unten sind. Und ich stehe ganz oft hier oben und gucke aus dem Fenster und mir macht das voll viel Spaß. Und da sage ich immer zu Marc, ich bin wie eine alte Oma und ich kann jetzt die alten Leute verstehen, die immer oben stehen und aus dem Fenster schauen und auf die Leute unten gucken, weil ich liebe das irgendwie.
Ja, das
deswegen, ja, ich könnte auch lange im Brückel sitzen und einfach Leute beobachten. Ja.
Aber jetzt kenne ich mich da aus. Wow, das ist wirklich, wirklich ein neuer Highscore.
Wow, das ist wirklich ein neuer Highscore.
Naja, dann hätten wir die Kategorien.
Hey, das ging ja fix heute.
Gut,
zack, zack, zack.
Gut durchgearbeitet.
Man merkt, wir wollen rechtzeitig zum Fußball fertig werden.
Wir sind ein bisschen im
Psst. Ja. Aber wir nehmen uns natürlich immer Zeit für euch.
Euch.
Ja, let's go zum Thema, oder?
Let's go zum Thema. Nachdem wir letzte Woche ja schon den Weg zur Diagnose so ein bisschen besprochen haben.
Ja, ganz kurz, wer aufmerksam zugehört hat, weiß, worum es in dieser Folge geht.
Das stimmt. Nachdem wir letzte Woche ja schon den Weg hin zur Diagnose ein bisschen besprochen haben und irgendwie gemerkt haben, dass da relativ viel auf dem Weg dorthin auch passiert ist und dass es auf jeden Fall kein gerader Weg war, sondern
sehr
mit
poetisch.
Sehr vielen Umwegen, sind wir jetzt bei der Diagnose selbst angelangt und wollen heute einfach in der Folge so ein bisschen besprechen, wie das so ablief, was Teil der Diagnose war, was Teil vom Diagnoseprozess war.
Ja.
Und einfach wie das alles so abgelaufen ist.
Ja, genau. Also ich fange einfach mal direkt an. Wir haben ja letzte Woche dann quasi an dem Zeitpunkt aufgehört, wo ich dieses Erstgespräch hatte.
Noch in Mainz.
In Mainz, genau. Und ich dann da raus bin mit dem Wissen, okay, es ist sinnvoll, mich auf Autismus testen zu lassen. Aber keine Ahnung, wo, wie, wann und so. Und ich echt irgendwie überfordert war.
Auch wurdest du da einfach komplett ohne Informationen rausgeschickt,
ja,
oder?
Ja,
da gab es nicht irgendwie so Infobroschüren zu dem
Diagnosezentrum
oder sowas?
Nee. wirklich gar nicht. Und dann, ja, habe ich auch schon erzählt, habe ich halt angefangen, mich sehr doll mit dem Thema zu beschäftigen, viele Sachen zu schauen und zu hören und so. Und dann halt eben auch mich zu informieren, wo, an wen ich mich wenden kann. So, mir ist schnell aufgefallen, dass es wirklich sehr, sehr schwierig ist, da irgendwie passende Sachen zu finden. Gerade auch bei uns in der Gegend, so Rhein-Main-Gebiet. Ich hatte gar keinen Plan, ja, wie man diese Diagnose machen kann. Und dann habe ich so ein paar Sachen gefunden und habe die einfach alle angeschrieben und halt so ein bisschen geschildert, wie es bei mir aussieht. Und keine Ahnung, die meisten haben mich da aber dann an andere weiterverwiesen, die auch weiter weg gewesen wären. Und es war alles so ein bisschen hin und her und irgendwie gab es gar nicht so einen richtigen Anlaufpunkt. Es war eigentlich ein bisschen so, wie als ich die Essstörung hatte und meine Mama so von mir nach A nach B gefahren ist, weil niemand irgendwie gefühlt mir helfen konnte, obwohl es alles Profis waren. Also keine Ahnung. So habe ich mich da auch ein bisschen gefühlt. Aber wie gesagt, ich habe zu dem Moment auch noch mit niemandem wirklich drüber geredet, weil ich das erstmal so einfach gucken wollte, was da so rauskommt. Und dann war irgendwie klar, dass ich nach Wien ziehen werde, sobald ich den Bachelor in der Tasche habe.
Stimmt.
Und das war dann vielleicht noch so ein halbes Jahr entfernt, glaube ich. Kommt das hin? Ich glaube schon.
Könnte hinkommen, ja.
Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ich schaue einfach mal, was es in Wien so gibt. So, und dann bin ich ziemlich schnell auf die Autistenhilfe Österreich gestoßen, was so ein Verein ist, glaube ich. Ich weiß nicht genau, ich glaube, es ist ein Verein. Und die halt eben auch in Wien ein Zentrum haben, wo sie viele verschiedene Sachen anbieten und unter anderem Diagnose für Menschen im Erwachsenenalter. Und da war ich dann erstmal so, ah, cool, und habe mir das so gemerkt und habe die irgendwie nicht direkt angeschrieben, was mich dann im Nachhinein auch ein bisschen geärgert hat, aber naja. Und ja, dann in der Zwischenzeit hat sich irgendwie in Mainz auch niemand gemeldet, auch diese Person vom Erstgespräch irgendwie nicht. Da war ich wirklich über ein Jahr lang auf der Warteliste und es ging gar nichts voran und es hat mich alles so genervt. Dann war ich aber auch wieder mit Uni beschäftigt und so. Dann ist ein bisschen in den Hintergrund und dann war ich irgendwann so, okay, komm, ich schreibe die jetzt doch mal an in Wien, auch wenn ich noch gar nicht in Wien wohne und habe denen halt auch so ein bisschen alles geschildert und halt auch geschrieben, ja, ich wohne noch nicht in Wien, habe auch noch nicht die österreichische Krankenversicherung, aber ich komme dann und dann nach Wien und dann werde ich auch die Versicherung haben und wie es aussieht, kann man mich jetzt schon auf die Warteliste stellen, bla bla bla. Und die haben dann auch mega nett geantwortet direkt und haben dann gesagt, dass ich auf der Warteliste bin und ich soll einfach die Versicherungsnummer nachreichen, sobald ich die habe. Und es hat alles voll gut geklappt. Und haben dann auch in der Mail direkt geschrieben, so und so lang beträgt die Wartezeit. Ich glaube, so 9 Monate.
Ja, 9 oder 10 Monate.
Ja, irgendwie sowas. Und dann war ich natürlich wieder so, uff, okay, ich warte jetzt schon irgendwie seit einem halben Jahr und jetzt nochmal so lange und so. Aber naja, wenigstens hatte ich irgendwas so. Das war voll cool. So, ich wusste, okay, irgendwie geht's voran. Und dann, jetzt fast forward, bin ich nach Wien gezogen und ich weiß gar nicht mehr, wie genau das war. Ich glaube, dann habe ich denen halt meine Versicherungsnummer geschickt und so, damit die es alles haben. Und dann irgendwann dachte ich, komm, ich frage einfach mal nach. Ich glaube, das war im Dezember. Also ich war dann insgesamt, keine Ahnung, zu dem Zeitpunkt so 6 Monate vielleicht auf der Warteliste bei denen und dachte halt so, ja komm, ich frage jetzt mal nach. Und habe einfach nur nachgefragt, so auf welchem Platz ich bin und was sie denkt, wie lange es noch dauern wird. Und dann hat sie mir einfach einen Termin geschickt. So, ich war so, okay, krass, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. So, das war, und dann hatte ich einfach einen Termin.
Voll, und das war irgendwie voll der perfekte Zeitpunkt dann auch, weil wir gerade irgendwie dann gut angekommen waren, hier die Wohnung schön eingerichtet haben, uns das alles wohnlich gemacht haben und dein Kopf dann auch irgendwie wieder ein bisschen freier war, um sich auf sowas dann ja, konzentrieren zu können auch, weil ich glaube, davor wäre es eher so ein bisschen unpassend gewesen, weil da war einfach dann so dieses Umziehen war fertig. Und ja, dann hast du dich sehr, sehr gefreut, das weiß ich noch, dass du da endlich, also hattest du auch ein bisschen Angst.
Ja.
Aber ja, warst erstmal glücklich und hast dich drauf gefreut, diesen Termin zu haben und dass mal was weitergeht.
Ja. Ja, genau. Und dann hatte ich diesen Termin, das war, glaube ich, dann Januar. Und da zum ersten Termin bist du auch mitgekommen.
Ja.
Und dann saßen wir erstmal da im Vorraum und ich war so aufgeregt. So oh mein Gott. Ich glaube, ich war selten so aufgeregt wie vor diesem ersten Termin. Und dann sind wir da ins Zimmer und ich muss sagen, ich hatte wirklich so Glück mit der Frau, die mit mir die Diagnose durchgeführt hat. Die war mega lieb und voll verständnisvoll. Und ich habe direkt eigentlich, als wir reinkamen, habe ich gemerkt, ich werde ernst genommen. So, weil ich habe natürlich, während ich mich auch so informiert habe, im Vorfeld gerade auf TikTok irgendwie viele Geschichten gehört von halt gerade Frauen, die irgendwie nicht ernst genommen werden. Und wo halt so gesagt wird, ja, sie können ja studieren oder sie können ja arbeiten. Es kann gar nicht sein, dass sie Autismus haben. Oder sie haben es ja geschafft, hier bei mir anzurufen. Dann kann es ja gar nicht sein, dass sie autistisch sind. So Storys so. Und ich hatte da schon echt Angst vor, dass ich irgendwie nicht ernst genommen werde. Aber ja, habe schon relativ schnell gemerkt, dass es halt nicht der Fall ist, also dass ich sehr ernst genommen werde und habe dann eigentlich basically in der ersten Sitzung das erzählt, was ich hier letzte Woche erzählt habe.
Stimmt.
So einfach meine Geschichte, wie es war mit den vorherigen Diagnosen, wie ich mich immer fühle, einfach dieses Gefühl anders zu sein und ich dann halt irgendwie ja mich mehr mit Autismus beschäftigt habe und ja, dass das sein könnte, so. Und dann, ja, diese erste Sitzung war erstmal eigentlich so ein Kennenlernen, ne? Also ich habe das erzählt, sie hat ein bisschen was erzählt und dann hat sie einfach erzählt, wie das ablaufen wird in den nächsten Sitzungen, weil diese Autismusdiagnose, das sind halt immer mehrere Sitzungen. Und ja, hat mir einfach so ein bisschen einen Plan gegeben, gesagt, was passieren wird und wann das passieren wird und wie so der Ablauf ist. Mhm. Und das war es eigentlich, oder? In der ersten.
Ja, voll.
Ja.
Ich glaube, viel mehr war es dann echt nicht. Aber wir saßen dann da trotzdem relativ lange.
Ja, voll. Das, also jede Sitzung ging so eine Stunde. Und ich hatte insgesamt, also einmal diese Anfangssitzung und ich glaube dann drei Diagnosesitzungen und einmal das Abschlussgespräch, ja, oder? So das kommt hin.
Genau, und das war tatsächlich auch immer, also ich habe mich so gefreut, dass ich den Termin habe und dieses Erstgespräch. Und dann dachte ich, okay, dann dauert das jetzt wieder ein, zwei Monate, bis da irgendwas anfängt. Und dann hatte ich direkt einfach ab diesem Zeitpunkt wöchentlich Sitzungen bei ihr.
Ja.
Und dann quasi nach 4 Wochen, glaube ich, war es, hatte ich die Diagnose.
Genau, einmal pro Woche warst du ja dort. Und das war auch ganz schön, weil irgendwie, wir waren uns am Anfang nicht ganz sicher, ob du das packst und ob du das möchtest, da dann so alleine hinzugehen.
Ja.
Aber die Frau war wirklich so sympathisch und so irgendwie hat dir direkt so ein gutes Gefühl gegeben, dass das dann, glaube ich, für dich auch überhaupt kein Problem mehr war.
Ja.
Und dann konntest du dir das auch irgendwie alles recht freilegen.
Ja. Und ja, das war halt auch in den Semesterferien bei mir, ne? Das war so gut.
Ja,
das
stimmt.
Ich hatte da eigentlich echt einfach Zeit und Kopf für das zu machen, weil ich wusste, so Diagnosesitzungen sind immer sehr nervenaufreibend und auch danach habe mir den Tag immer komplett freigehalten, weil ich wusste, okay, danach bin ich einfach auch wirklich körperlich fertig, weil sowas, also für mich jedenfalls ist es immer sehr anstrengend und ich kannte das ja schon so ein bisschen.
Ja, erzähl mal, was wurde da in diesen Diagnosesitzungen gemacht? Das ist ja bestimmt interessant für die Leute.
Genau, ja, ich habe ja auch so meinen Bericht mit dabei, damit ich so ein bisschen, weil ich habe auch viel schon wieder vergessen, ehrlich gesagt. Also es wurde viel geredet und es war mir dann im Nachhinein erst so klar, in der Abschlusssitzung hat sie es dann gesagt, so, dass halt so viel sie einfach daran festgemacht hat, wie ich mich mit ihr unterhalte und ich in dem Moment gar nicht wusste, dass das jetzt auch zu ihren Beobachtungen dazu zählt. Also weißt du, was ich meine?
Mhm.
Sondern ich dachte, okay, das ist jetzt nur Smalltalk oder nur irgendwie über irgendein Thema reden. Aber sie hat halt wirklich alles so von unserer Begrüßung bis zum Abschied hat sie alles einfach analysiert. So. Und das fand ich auch krass.
Und dann auch so zum Beispiel der Augenkontakt.
Ja, das war so ein großes Thema, ja.
Also einfach auch deine Körpersprache und
so. Ja, voll, genau das halt, wo ich gar nicht drauf geachtet, also was ja auch gut ist, ich wollte es eh sagen jetzt bei dieser Folge, wir machen die Folge, weil ich es wichtig finde, darüber zu reden und weil es mir auch, also weil es mir immer hilft, so zu wissen, worauf ich mich einlasse und was so auf mich zukommt, aber ist auch sehr wichtig, in so Diagnosesitzungen unvoreingenommen reinzugehen.
Ja, also so zu versuchen, halt so sehr man selbst zu sein,
ja,
wie es geht.
Jetzt nicht irgendwie verstellen und, keine Ahnung, dauernd weggucken, sondern oder ganz doll versuchen, in die Augen zu gucken oder was auch immer, sondern wirklich einfach man selbst zu sein, weil sonst hilft es einem eh nicht weiter. Aber ja, das wollte ich kurz noch sagen. Genau, ja, dieses Thema mit so, auch wie ich spreche, also ich habe schon eine relativ monotone Stimme meistens, wenn ich mich einfach so mit Leuten unterhalte. Oder halt ja, ob ich so wild gestikuliere, mache ich auch nicht. Oder halt, keine Ahnung, ob ich in die Augen gucke oder nicht. Halt so Sachen, da hat sie sehr drauf geachtet. Und das waren so die Sachen, die dann außerhalb von diesen Tests und so waren. Und dann haben wir ja auch in der ersten Sitzung nochmal viel einfach geredet, so die Sachen aufgenommen, wo ich die Woche vor irgendwie kurz drüber geredet habe, also so Kindheit und Jugend und meine anderen Diagnosen, da hat sie einfach nochmal mehr nachgefragt. Genau, und da hat sie mir dann auch schon so Fragebögen mitgegeben und die sollte ich dann in Ruhe zu Hause machen. Hat sie mir auch gesagt, wenn ich Hilfe brauche, dann kann ich dich fragen. Ja. Und dann haben wir so ein paar Sachen irgendwie zusammen. Und ich musste da auch nicht alles ausfüllen, so wenn ich was nicht verstanden habe. Und das kam auch bei ein paar Fragen vor. Habe ich einfach an den Rand geschrieben, weil ich nicht verstanden habe, so mäßig. Und dann habe ich das zur zweiten Sitzung mitgebracht, also zur zweiten Diagnosesitzung. Genau, und da sind wir dann so ein bisschen die Fragebögen durchgegangen. Und dann, ja, halt nochmal so zusammen. Sie hat da nochmal mehr nachgehakt, warum ich was angekreuzt habe. Und dann über einzelne Themen nochmal mehr gesprochen. Und genau in der ersten Sitzung, als du dabei warst, hat sie auch noch gesagt, dass sie normalerweise ein Elterngespräch auch noch führt.
Stimmt.
Und dann ja wusste sie halt, dass wir aus Deutschland kommen und meinte dann so, ja, wir können das dann auch irgendwie über Zoom machen oder so. Das macht sie öfter auch, dann irgendwie über Videocall mit den Eltern und es wäre dann irgendwie, keine Ahnung, in der dritten oder vierten Sitzung. So, und dann, ja, war ich so, ah, okay, ja, muss ich nochmal mit meinen Eltern reden, weil es mit dem Zeitpunkt hatte ich denen dann ja noch nicht Bescheid gesagt. Und dann, genau, haben wir einfach so, ja.
Und dann sind wieder die berühmten Voice Cracks.
Und dann haben wir einfach so geredet und halt diese Fragebögen gemacht, aber wir haben auch so Tests gemacht, also zum Beispiel, ah, ich sehe gerade, hier steht auch nochmal so Sprachmelodie und Gestik und so, da hat sie drauf geachtet, Blickkontakt, Gesichtsausdruck, wie ich meine Gefühle schilder und genau, das war dann so ein Spiel oder Test, das wir gemacht haben, war einmal so Emotionen erkennen, wo mir so Fotos von irgendwie, einmal waren es nur Augen, das fand ich mega schwer, das konnte ich gar nicht. Sie hat mir nur Augenpaare gezeigt und ich muss dann so sagen, was die fühlen und was deren Emotion gerade ist. Das fiel mir sehr, sehr schwierig. Und dann generell einfach so Gesichter oder Gesichtsausdrücke und was da die Emotion ist, das weiß ich noch, dass wir das gemacht haben. Und sonst, ich mal gucken, ob das, weil ich kann mich echt nicht mehr so an alles. Ja, Vorstellungsvermögen.
Stimmt, war das nicht auch irgendwie mit so einer Geschichte,
ja, die du genau
weiter erzählen musstest?
Ah, stimmt, was? Mir fällt es wieder ein. Ja, wir hatten einmal dieses Vorstellungsvermögen, da hat sie mir so ein Bilderbuch für Kinder gezeigt, was halt keinen Text hatte, wo einfach so Bilder drin waren und ich sollte dann dazu eine Geschichte erzählen. So.
Ich glaube, es war doch auch ein relativ abstraktes Buch,
ja,
oder?
Mit so Fröschen, die dann fliegen und sowas. Und das fiel mir auch ehrlich gesagt ein bisschen schwer, weil ich habe eher so deskriptiv die Bilder. Also ich habe einfach gesagt, was auf dem Dings passiert. Aber es fiel mir ein bisschen schwer, wirklich eine Geschichte zu erfinden.
Weil ich glaube, das ist aber auch wahrscheinlich sehr gezielt so ausgewählt. Weil so zum Beispiel, das kenne ich ja auch, wenn wir irgendwie Filme schauen oder irgendwie so über Bücher lesen und so. Du hast so ein krasses Problem mit Fantasy.
Ja,
so, ja, weil es einfach keinen Sinn
für mich ergibt. Weil es so irrational ist.
Ja, genau,
ja,
genau.
Ja, ja, komplett.
Und ich weiß nicht, ob das vielleicht dann auch in der Richtung so ein bisschen.
Ja, einmal das, ja, voll. Und ja, weil es mir schon schwerfällt, so Geschichten zu erfinden.
Ja.
Also auch, keine Ahnung, ich habe schon früher, also ich schreibe schon relativ gerne und auch so als Kind und in der Schule so, ich konnte schon immer Geschichten schreiben, auch gut, weil ich kann gut schreiben, würde ich sagen. Aber die haben meistens auf irgendeiner wahren Erfahrung basiert, so. Und ich kann mir nicht einfach Sachen ausdenken.
Oder werden so ein realistisches Szenario oder
irgendwas. Ja, genau. Ja. Na, auch das wäre ja ausdenken. Also weißt du, so irgendeine Erfahrung oder ein Traum oder so, den ich schon mal hatte und daraus kann ich, ne, also das kann ich dann so als Geschichte erzählen, aber ich kann mir nicht einfach aus dem Nichts jetzt sagen, keine Ahnung, bla bla bla, und das ist die Geschichte. Genau, das haben wir gemacht. Und dann hatten wir noch so irgendwie Sätze oder so, ja, ganz kurze Geschichten, so ein Absatz auf so einer DIN A4-Seite. Und das war meistens so eine Interaktion zwischen zwei Menschen. Und ich sollte dann sagen, ob das angemessen war oder nicht, oder ob da irgendwas dran komisch war. Also weißt du, das konnte ich auch gar nicht. So, keine Ahnung, Person A sagt das und Person B das und dann passiert das und das. Und dann sollte ich so sagen, ja, fällt dir da irgendwas auf? Findest du da irgendwas komisch? Oder fandest du die Reaktion von der Person angemessen? So was haben wir noch gemacht.
Krass, ich muss auch sagen, einfach, also wir haben ja uns eh schon ein bisschen darüber unterhalten, aber häufig war es dann ja auch ein bisschen zu viel, dann ja, nochmal viel darüber zu sprechen, was ich auch verstehen konnte. Das ist ja auch irgendwie, vor allem diese ersten Sitzungen dann schon aufwühlend waren dann nochmal. Aber es ist ultra interessant, auch jetzt das nochmal so zu hören.
Ja.
Und irgendwie voll die spannenden Tests.
Ja, voll. Also ich muss sagen, es hat auch echt, also manche waren echt anstrengend so, weil ich halt auch, ja, wie ich eben schon meinte, man will sich nicht verstellen, aber gleichzeitig will man es auch irgendwie richtig machen. Ja, ja. Also es war so, ne, aber man kann ja keine Fehler machen, sondern es ist ja egal, wie man es ankreuzt oder was man sagt, es bringt einem ja zum Ziel, so quasi zu wissen, ob man autistisch ist oder nicht. Also genau. Aber es ist halt schon so eine Prüfungssituation so gefühlt, weißt du. Aber ja, das war schon ganz cool. Und aber wie gesagt, wir haben halt zwischendrin auch immer wieder über Themen geredet und das ist natürlich, also jeder, der schon mal so eine Diagnose durchgemacht hat, weiß, dass das irgendwie auch sehr aufwühlend sein kann. Deswegen ja, danach habe ich immer nicht so viel drüber geredet. Ich weiß noch, ich habe dich immer angerufen danach, wenn ich dann raus bin. Und war jedes Mal so, boah, Marc, ich weiß nicht. Weil ich wirklich, also das hat sie auch sehr gut gemacht. Sie hatte so ein Pokerface, die Frau. Weil ich wusste immer gar nicht, oh. So manchmal bin ich raus und war so, ja, ich glaube schon, dass ich autistisch bin. Und dann bin ich wieder nächste Woche raus und war so, nee, es kann doch nicht sein. Ja,
es war so ein krasses Hin und Her.
Ja, also das war halt eigentlich so das Anstrengendste, weil ich manchmal so war, boah, was mache ich hier eigentlich?
Aber das hat sich auch am Tag ganz häufig verändert. So eine Stunde hast du gesagt, boah, safe, ich habe sicherlich Autismus. Dann irgendwie eine Stunde später.
So, nee, kann doch nicht sein.
Dann warst du irgendwie unsicher und dann war es auf jeden Fall wieder Autismus. Ja. So, ich glaube, das muss für den Kopf so anstrengend sein.
Ja, ich muss sagen, diese 4 Wochen waren echt anstrengend. So einfach, weil ich gefühlt, wenn ich jetzt daran zurückdenke, ich weiß gar nicht mehr, wie es da wirklich war, aber gefühlt habe ich mich nur mit diesem Thema auseinandergesetzt. Also ist ja auch klar, weil das irgendwie, okay, ich wusste, ich werde danach, nach dieser Zeit, eine klare Antwort kriegen und davor hatte ich halt voll Angst. Weil entweder wird die Antwort sein, du hast es nicht und dann, keine Ahnung, wäre so alles, ja, was ich auch in der letzten Folge erzählt habe, so dieses, man denkt, man wäre anders und so, wäre dann so, hätte sich noch schlimmer angefühlt. Weil man ja trotzdem dieses Gefühl hat, man ist anders, aber man irgendwie so ohne Grund, so, also
das ist schwierig zu erklären. Ja, dann hätte einfach dieses Puzzleteil gefehlt.
Ja, voll. Und das ist schwierig zu erklären, weil jetzt weiß ich, okay, ich bin anders, aber ich weiß wieso und das ist auch okay. Also natürlich ist es voll schwer oft. Und ich merke auch einfach, dass es eine Behinderung ist. So, es behindert mich einfach in meinem Leben. Da war wirklich eine Riesenangst, aber gleichzeitig auch so eine Angst davor, gesagt zu kriegen, ich hab's, weil dann weiß man so, okay, ich habe jetzt 25 Jahre damit gelebt, ohne zu wissen, dass ich diese Behinderung habe. So was auch, also es war einfach, ich wusste, danach wird sich irgendwie viel verändern. So hat sich dann auch. Und, aber da kommen wir dann gleich zu, vielleicht wenn wir über die letzte Sitzung reden.
Voll. Jetzt einfach nochmal zur aktuellen Zeit. Ich finde es krass und das möchte ich irgendwie auch Leuten mitgeben, als kleine Motivation, diese Diagnose zu machen, falls sie irgendwie das Gefühl haben. Ich finde es krass, wie sich auch irgendwie unsere Beziehung danach nochmal geändert hat, wie sich irgendwie manche Situationen geändert haben. weil man eben irgendwie jetzt auch im Zusammensein nochmal so mehr so eine Klarheit hat und irgendwie die andere Person viel mehr versteht. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass unsere Beziehung irgendwie so ein bisschen vollkommener nochmal mhm. geworden ist, seitdem wir das wissen und seitdem wir irgendwie ja diese Diagnose einfach für dich haben, weil wir einfach viel genauer wissen, wie wir in manchen Situationen handeln müssen. So zum Beispiel ja diese erste Situation, also die Kinosituation, unsere erste Folge.
Ja, stimmt.
Wo ich auch mal gesagt habe, so irgendwie, das wäre davor wahrscheinlich nicht so passiert. Mhm. Und das ist so schön, einfach so genau zu wissen, wie man, oder also es nicht zu wissen, aber irgendwie einen genaueren Plan zu haben, wie man mit solchen Situationen umgeht und wie man mit der anderen Person umgeht. Und
ich habe da auch viel mit meinen Eltern drüber geredet und einfach, ich glaube, die waren auch so ein bisschen erleichtert, weil, also wie ich ja auch, also da habe ich ja auch dann schon drüber geredet, letzte Folge, wo ich meinte, so diese Last, die irgendwie 25 Jahre auf mir lag, aber ich nicht so ganz wusste, was das war. Und dann ist in dem Moment einfach abgefallen. Meine Eltern meinten halt auch irgendwie, also natürlich ist das jetzt was ganz Neues so für uns, aber irgendwie sind wir auch erleichtert, weil mir ging es halt echt oft sehr schlecht. Und irgendwie weiß man jetzt einfach, warum das so ist. So, dass die Depression einfach nur ein Symptom von einem unbehandeltem oder unentdeckten Autismus ist und man einfach weiß, okay, vielleicht muss man an ganz anderer Stelle ansetzen. Und ich ja jetzt auch merke, so, ich habe seit einem halben Jahr oder ein bisschen länger, seit einem Dreivierteljahr die Diagnose und ich meinte auch letztens zu dir, Marc, mir geht's einfach so viel besser. Also natürlich, es gibt sauschwere Tage und es ist auch, wie eben schon gesagt, einfach eine Behinderung, Autismus zu haben, aber trotzdem kann ich mich selbst so viel besser akzeptieren. Und deswegen war es einfach so wichtig, diese Diagnose zu machen und dann auch zu kriegen. Und aber wegen den ganzen Sachen, diesen ganzen Gedanken, war halt während der ganzen Wochen immer so diese Angst mit dabei. So, okay, was ist, wenn ich es nicht habe? Genau, aber ganz kurz, ich wollte noch erzählen, dass halt ja so die Sitzungen dann abliefen, so mit Reden und Tests und Spielen und so. Und wie gesagt, das waren dann so 3 Sitzungen oder 4. Und dann irgendwann. Und danach war ich auch so, oh scheiße, was ist jetzt? Irgendwann dann so in der 3. Sitzung oder so habe ich dann angesprochen, ja, wie ist das mit meinen Eltern? Weil sie wollen ja nochmal mit denen reden. Und ich habe, also wann wollen sie das machen? Weil ich habe mit denen noch nicht drüber geredet und ich würde dann vorher mit denen drüber reden, dass sie nicht so überrumpelt sind und dass man dann die Zoom-Gespräch macht. Und dann meinte sie, ja, stimmt. Ich habe das am Anfang angekündigt, dass ich das immer so mache mit den Eltern. Aber wissen Sie was, es ist gar nicht nötig bei Ihnen.
Und dann ging's los. Und dann ging's los. Im Kopf. So, dann waren die Diskussionen da. Ja. Boah, safe hab ich's nicht. Ja. Und die braucht es gar nicht. Jetzt haben wir das nächste Mal die Sitzung.
Sie meinte so, ja, das ist gar nicht nötig. Sie müssen jetzt nicht extra deswegen mit Ihnen reden. Machen Sie das in Ruhe, wenn Sie heim. Weil ich meinte so, ja, in ein paar Wochen fahre ich eh heim. Dann wollte ich halt mit denen reden. Und wie es ist mit dem Gespräch und bla bla. Und dann war sie, ja, kein Problem, ist nicht nötig, ich muss nicht mehr mit denen reden. Also krass, okay, was bedeutet das jetzt? Ich weiß noch danach, ich habe dich angerufen, war so, Marc, sie hat das und das gesagt. So, ich glaube, ich habe keinen Autismus und so. Und es war dann natürlich wieder so ein Moment, das war, glaube ich, die letzte oder vorletzte Sitzung. Mir war so, ja, scheiße. Und ja, wie du schon meintest, dann ging es richtig los mit dem Hin und Her. Was bedeutet das? Und warum hat sie das gesagt? Und warum muss sie nicht mit denen reden? Und die ist ganz klar, ich habe keinen Autismus. Und oh Mann, ich stelle mich so an. Und das kann doch gar nicht sein. Und warum? Und da habe ich mir die Tage gedacht, das ist eigentlich, ich glaube, das haben viele, so dieses nicht. Also, ich hatte das nämlich auch, als ich in der Klinik war, wegen der Essstörung. Und da hatten das Gefühl fast alle. Und ich glaube, so generell bei Diagnosen haben das viele, dass die Leute oft denken, sie sind nicht krank genug oder nee, sie haben das gar nicht oder sie sind jetzt bei Autismus nicht behindert genug oder das kann doch gar nicht sein und mir geht's doch gar nicht so schlecht. Und ja, ich fand, das war so eine krasse Parallele, die ich halt auch in der Klinik hatte, wo ich so war, so, ja, ich bin nicht krank genug, um hier zu sein, mir geht's doch gar nicht so schlecht und anderen geht's auch viel schlechter. Und dann, ja, in der Klinik kann es auch schnell, oder keine Ahnung generell, aber vor allem in der Klinik, weil da halt so alle aufeinander hocken, kann es auch schnell gefährlich werden. weil es dann oft so ein bisschen diesen Wettbewerb gibt, so wem geht es am schlechtesten und wer hat es am meisten verdient, hier zu sein. Aber ja, genau dieses Gefühl hatte ich eben auch bei dieser Autismusdiagnose, dass ich dann, vor allem nachdem sie das gesagt hat, und irgendwie war ich so, oh Mann, ich schaff's doch irgendwie durch den Tag zu kommen und stell dich nicht so an, Emily, und jetzt hast du einer anderen Person hier den Platz weggenommen und bla bla bla. Und dann kam am nächsten Tag wieder ein Moment, wo ich irgendwie voll den Shutdown oder Meltdown hatte und meint auf dem Sofa lag und nicht klargekommen bin, wo ich dann wieder war so, okay, nee, irgendwas ist doch. Ich komme einfach nicht klar im Alltag. Das muss man auch sagen. Ich hatte eigentlich seit der Diagnose gefühlt keinen Meltdown mehr.
Nicht wirklich.
Nicht so richtig, stimmt. Weil wir das einfach viel früher jetzt erkennen und wissen, was zu tun ist. Aber ja, da können wir auch nochmal drüber reden.
Ja, ich möchte auch gar nicht sagen, dass ich irgendwie die ganze Zeit unerschütterlich war in meinem Glauben, dass du Autismus hast.
Ja, voll.
Aber ich war mir schon sehr sicher und ich glaube irgendwie, dass ich dich da einfach habe machen lassen und ich glaube, ich war mir einfach ziemlich sicher, dass du irgendwann kommst und die Diagnose hast.
Ja, das war eh voll gut. Also wie gesagt, ich war immer mit diesem Hin und Her und Marc und nein, was bedeutet das? Und wir haben uns immer gesagt, warte einfach ab. So, warte einfach ab. Keine Ahnung, es sind noch 3 Wochen und warte einfach ab. Du kannst jetzt eh nichts machen.
Voll. Und klar war es für mich auch dann ab und zu Hin und Her, auch wenn du so ein paar Sachen erzählt hast, dann lässt man sich schon da irgendwie so ein bisschen beeinflussen. Aber ich glaube, ich war ziemlich überzeugt davon.
Krass, das habe ich zum Beispiel, hätte ich nicht gedacht irgendwie.
Na, also ich habe eigentlich die
ganze Zeit... Auch während der Diagnose, krass.
Aber ich hatte dann auch irgendwie ein bisschen Schiss natürlich so davor, was ist, wenn es nicht ist.
Ja, man muss einfach aufpassen, dass sich der Kopf dann nicht zu sehr verselbstständigt. Deshalb habe ich dann auch natürlich einfach versucht zu sagen, so, yo, ich glaube da dran und wir werden es irgendwie dann wissen. Aber es ist schon aus Überzeugung passiert auch auf jeden Fall. Und ja, ich glaube, da hat mich meine Ahnung oder mein Gefühl nicht getäuscht.
Und ja.
Ich bin sehr froh, dass es jetzt auch so passiert ist, weil ich dann, wäre es das nicht gewesen, wäre ich, glaube ich, auch sehr überfordert gewesen.
Was meinst du?
Hättest du gesagt bekommen, dass du keinen Autismus hast. Ich glaube, dann wären wir beide so ein bisschen in so einer Schwebe gewesen.
Ja, komplett.
So ein bisschen so, okay, puh.
Und ja, voll. Und ich glaube, ehrlich gesagt, viele, die sich mit dem Thema beschäftigen oder die das Gefühl haben, ich könnte autistisch sein und ja, die einfach merken, irgendwie ist das alles ein bisschen anders bei ihnen und sie fühlen sich anders und kommen nicht gut durch den Alltag. Und ja, die einfach so komplett in dieses Rabbit Hole fallen, sage ich jetzt mal, und sich ganz viel drüber informieren und so. Ich würde mal sagen, viele von denen sind autistisch.
Voll.
So, ich habe auch so ein paar Videos gesehen auf TikTok, so nicht autistische Menschen beschäftigen sich nicht so viel mit Autismus wie du gerade.
Voll. Dieses Interesse oder alleine dieser Gedanke kommt ja nicht irgendwo her oder aus dem Nirgendwo.
Ja, voll.
Und das ist auch sowas, was ich mir dann jedes Mal gedacht habe oder was wir uns auch gedacht haben und wo wir auch drüber geredet haben. So zum Beispiel, ich würde niemals auf die Idee kommen, das irgendwie über mich zu recherchieren oder irgendwie zu schauen, okay, ob das irgendwie sein könnte bei mir. Und so, du hattest die Idee, ich hatte die Idee.
Ja, voll.
Das sind schon 2 Personen und
also wir wollen damit sagen, so vertraut euch.
Voll.
Und hakt nach. Und wenn ihr, also wie gesagt, bei mir hat es auch 25 Jahre gedauert und viele TherapeutInnen davor, die es nicht gesehen haben. Und deswegen, wenn ihr merkt, so okay, da ist noch irgendwas anderes, dann ja, bleibt weiter dran. Sucht euch andere Menschen, die euch vielleicht helfen können. Oder sagt erstmal für euch einfach, okay, ich bin autistisch. So, das kann ja auch schon mal helfen, weil es kann Jahre, also es kann 1 bis 2 Jahre dauern, bis man einen Diagnoseplatz hat. So, und ich weiß, wie schwer das ist, so darauf zu warten und in dieser Schwebe zu sein. Und wenn es euch hilft, die Zeit zu überbrücken, dann sagt erstmal, okay, ich bin autistisch. So.
Voll sagt es entweder, Aber man muss es auch nicht unbedingt benennen.
Ja, oder man denkt kann es einfach, für euch oder ja.
Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man, weil das war sowas, wo ich ja immer so ein bisschen mit gehadert habe, so was du mir auch gezeigt hast, bei TikTok zum Beispiel, so diese Selbstdiagnosen, das ist einfach was, was mir schwerfällt. So.
Aber ich glaube, das ist halt anders, wenn aber man nicht von betroffen ist.
Ja. Voll, das verstehe ich, das verstehe ich. Aber ich glaube, das Wichtigste, also klar kann diese Diagnose oder diese Selbstdiagnose sehr helfen, aber ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, dass man halt seinen Alltag dann auch ein bisschen versucht, so danach auszurichten, ja, genau, voll. Dass man halt sich so verhält, als hätte man Autismus.
Ja, aber das meine ich halt so ein bisschen. Hat. Ja.
Voll. Also ich
dass man das für sich selbst einfach so davon ausgeht, ich habe Autismus, einfach um diese Zeit zu überbrücken, bis man die Diagnose hat. So, weil, wie gesagt, die kann lange sein. Und es ist wirklich nicht einfach. Und je nachdem, also ich meine, wir wohnen in Wien. Das ist der Grund, warum ich jetzt diesen Platz bekommen habe. Ja. Manche müssen Stunden fahren, um irgendwo in ein Zentrum zu kommen. Wo, also weißt du, und das kann schon einfach viel helfen erstmal.
Voll. Und versucht einfach, Situationen zu vermeiden, von denen ihr wisst, dass ihr euch nicht wohlfühlt.
Ja,
versucht irgendwie einfach nur die Dinge zu machen, die euch gut tun und wo ihr merkt, okay, da kann ich entweder ich selbst sein oder da fühle ich mich nicht unwohl.
Ja.
Und klar wird es immer wieder so einen Moment geben, in den man kommt, in dem man sich nicht wohlfühlt. Das lässt sich nicht vermeiden, aber vielleicht kann man sich auch ein paar Sachen überlegen oder aneignen, wie man sich in diesen Situationen auch schon wohler fühlt.
Ja.
Und dafür braucht man die Diagnose erstmal nicht. Aber klar,
also die offizielle Diagnose.
Genau.
Ja, voll.
Aber das ist dann natürlich irgendwie nochmal der bestätigende und schöne Moment.
Ja, und halt auch wirklich so ganz pragmatisch für so Sachen wie Uni zum Beispiel.
Voll, es gibt
oder
einen
Schule.
Behindertenausweis.
Ja, das, ja, keine Ahnung, das ist ein bisschen kompliziert. Das habe ich noch nicht ganz. Also da habe ich mich auch noch nicht drum gekümmert, weil da muss man so einen Grad der Behinderung feststellen und so und ja. Aber theoretisch gibt es auch einen Behindertenausweis und einfach dieses Uni oder Schule, Nachteilsausgleich oder keine Ahnung, dass man für Prüfungen besondere Regeln macht und so. Also es hilft einfach auch so für die Außenwelt, diese offizielle Diagnose zu haben, dass man einfach, dass einem das Leben ein bisschen leichter gemacht werden kann. Genau, ich wollte noch kurz erzählen, diese letzte Diagnosesitzung dann, dieses Abschlussgespräch, also keine Diagnosesitzung, genau.
Wie ist es am Ende dann noch gelaufen? Erzähl
ja,
mal.
Du warst dann auch mit wieder bei dem letzten Gespräch.
Stimmt.
Und ja, davor wirklich, wir sind da rein. Ich wusste gar nicht, was jetzt passieren wird, ehrlich gesagt. Und dann, ich kann mich auch nicht mehr so genau dran erinnern. Ich glaube, das war auch gar nicht so lang, dieses Gespräch dann. Ich glaube, wir haben uns hingesetzt und sie hat einfach direkt gesagt, ich will es gar nicht spannend machen. Und dann war ich schon so, oh, scheiße. Okay, nee, ich habe keinen Autismus. Dann hat sie gesagt, ja, sie haben Autismus. Dann habe ich erstmal geweint. Ich glaube, das war so eine Mischung aus, okay, krass, ich bin einfach Autistin. So ist ja schon krass dann irgendwie, wenn man es, keine Ahnung, erst sich seit einem halben Jahr so richtig damit beschäftigt und ja, vorher halt einfach so gelebt hat und dann einfach zu merken, okay, krass, ich habe einfach eine Behinderung. Eine Mischung aus dem und einfach so dieser Last, die abgefallen ist.
Krasse Erleichterung.
Ja. Und dann haben wir eigentlich nur noch, sie hat mir dann so ein bisschen, ja, noch, wir sind so diesen Bericht hier durchgegangen, was ihr halt so aufgefallen ist und warum sie halt sagt, ich habe Autismus. Und ja, hier, ja, diese Fragebögen, aber sie meinte auch so, diese Fragebögen, ich glaube, die findet man auch im Internet. Da hat sie gar nicht so, also das war gar nicht so ein großer ausschlaggebender Teil, sondern wirklich einfach so ihre Beobachtungen und unsere Gespräche und diese Tests, also diese Spiele mäßig so. Genau, sie ist dann so ein bisschen mit uns durchgegangen, wie sie zu dem Schluss gekommen ist. Und dann haben wir eigentlich, hat sie gesagt, so was so die nächsten Schritte wären, so ein bisschen, an wen wir uns wenden können. Weil das war halt so ein bisschen schade. Ich habe halt bei ihr wirklich nur die Diagnose gemacht und dann war es so, ciao. Und jetzt, ja, muss ich mich selbst um Therapeutin kümmern und um irgendeine Gruppe am besten und so, um den Behindertenausweis, um diese ganzen anderen Sachen. Und ich war da echt lange Zeit oder bin immer noch so ein bisschen lost, wie ich jetzt wirklich mit dir dieser Diagnose umgehe. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass man da in diesem Zentrum, dass ich da direkt weitermachen kann mit Therapie oder so. Da gibt es auch Gruppen, das meinte sie ja auch, da muss ich mich einfach drum kümmern. So, das habe ich nicht gemacht. Aber ja, darum ging es dann einfach, oder? So ja. Wie es weitergeht.
Und worüber wir auch noch so ein bisschen gesprochen haben, was wir jetzt auch im Podcast immer mal wieder angesprochen haben, dass Autismus ja einfach so ein großes Spektrum ist.
Mhm.
Und auf diesem Spektrum, was man eigentlich nicht mehr macht, ich glaube, davon entfernt man sich jetzt immer mehr. Aber du wurdest so ein bisschen auf diesem Spektrum eingeordnet mit dieser alten Bezeichnung.
Ach so, ja, Asperger-Autismus. Ja, genau. Also das hat sie auch nochmal gesagt, weil offiziell steht auch bei mir noch drin Asperger-Autismus. Und es gibt halt oder gab früher diese verschiedenen Formen von Autismus. Und jetzt sagt man, und es steht, also da steht beides drin. Eigentlich sagt man Autismus-Spektrum-Störung. Ja, genau. Weil, ja, es ist ein Spektrum. Und manche sind da, manche sind da. Manche, also, ja, und es kann bei allen Menschen ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Ja, stimmt. Das hat sie dann auch ein bisschen erklärt. Aber das wusste ich eigentlich schon alles. Also, ja. Ja, und danach, keine Ahnung, war ich einfach nur erleichtert. Wir waren Kuchen essen im Café Brückel.
9,5.
Ja, und dann sind wir in eine Buchhandlung und haben uns erstmal so ein Buch über Autismus.
Stimmt,
ja.
Stimmt.
Keine Ahnung, seitdem geht es mir auf jeden Fall deutlich besser.
Ja, ich wollte, weil wir vorhin dieses Thema noch mal kurz eingeklammert haben und dann weitergemacht haben.
Ja.
Ich wollte dir sagen, dass man das richtig sieht und dass mich das richtig froh macht und glücklich
Dankeschön.
Macht. Und schön ist, so irgendwie da dabei sein zu dürfen, was du auch für so ein Glow-up irgendwie hast so in letzter Zeit. Und das spürt man richtig.
Dankeschön. Das ich ja schon toll. Wieder weinen jetzt.
Ich auch ein bisschen.
Guck mal, sonst hätten wir den Podcast auch gar nicht. Ja, und ich habe ja auch schon gesagt, dass ich so währenddessen mit niemandem eigentlich drüber geredet habe, außer mit dir so, dass ich das jetzt gerade mache. Und ich bin dann aber nachdem ich diese offizielle Diagnose dann bekommen habe, ein paar Tage oder so später nach Hause gefahren.
Stimmt.
Und habe dann halt auch so, dass meinen Eltern erzählt und die haben auch sehr, sehr schön reagiert. Und ja, sonst so ist es, finde ich, ein bisschen, ich weiß noch nicht ganz, wie ich damit am besten umgehe, so mit Freunden, Freundinnen das erzählen. Da habe ich irgendwie noch keinen guten Weg gefunden, weil irgendwie ich merke, es fällt mir, also ich fühle mich viel besser, wenn ich weiß, die Leute wissen das, weil ich dann einfach das Gefühl habe, ich kann mehr ich selbst sein und muss halt nicht so krass maskieren und mich so krass anpassen und so. Und sonst, ich hatte immer, das ist übrigens auch noch so ein Punkt, immer das Gefühl, alle Menschen finden mich weird.
Mhm.
So, und ich bin komisch und ich komme von irgendwie einer Verabredung nach Hause und denke, oh mein Gott, was habe ich alles wieder Komisches gesagt und was denken die von mir und bla bla bla. Und das fällt so krass weg, wenn ich weiß, die Leute wissen, dass ich autistisch bin. So.
Und das ist ein schönes Gefühl.
Ja, voll, das ist sehr schön. Deswegen meine ich so, ja, es ist schon für mich entspannter, wenn es die Menschen wissen. Weil irgendwie habe ich noch nicht so einen richtigen Weg gefunden, wie ich das so anspreche. Weil ich finde es immer so, ich will nicht, hi, ich bin Emily und ich bin autistisch. Aber irgendwie ist dann auch komisch, nach 4 Wochen zu sagen, ja, übrigens, ich bin autistisch. Oder, keine Ahnung, halt mit Freunden, die ich schon lange habe, sind nicht so viele, aber ein paar, die ich jedenfalls schon kannte, bevor ich diese offizielle Diagnose hatte. Ist auch dann irgendwie, keine Ahnung, also ist nicht komisch zu sagen, aber es fällt mir schwer, da einfach zu sagen, so random, ja übrigens, ich bin autistisch. Also es wird auch allen, denen ich es bis jetzt gesagt habe, die haben da voll schön und gut reagiert. Ich hatte noch keine doofe Erfahrung eigentlich, aber ja, irgendwie habe ich da noch nicht den richtigen Weg, was ja auch okay ist. Wenn ich einen gefunden habe, dann erzähle ich es euch. Sollen einfach alle, ich schicke einfach allen Leuten, die ich kennenlerne, erstmal den Podcast. Sag sie, hier, hört euch das an und dann können wir Freunde werden.
Das klingt nach einem tollen Plan.
Ja, ich möchte mit allen befreundet sein, einfach, die diesen Podcast hören. Ihr seid bestimmt toll.
Apropos, wenn du schon den Podcast weiterschickst, dann macht ihr das doch bitte auch.
Oh, wow. Ja, bitte.
Teilt ihn.
Wir wollen mehr werden. Hört das, wenn es euch gefallen hat, teilt es und bewertet es und schreibt Kommentare, schreibt uns Feedback. Ich würde mich voll freuen, wenn wir mal viel irgendwie so eine E-Mail, ich schreibe immer die E-Mail in die Folgenbeschreibung.
Wir möchten unsere erste Nachricht, die wird gefeiert.
Ja, was ist denn unsere
E-Mail? Weißes Rauschen?
Nein, podcast@weißesrauschen.info. Ja, irgendwie so, steht unten in der Folgenbeschreibung. Schreibt uns eine E-Mail, sagt uns, wie ihr unseren Podcast findet. Wir würden uns freuen.
Wenn ihr irgendwie Ideen habt.
Ja, wenn ihr Fragen habt, Kritik, Ideen, immer her damit.
Auf jeden Fall.
Wir müssen jetzt Fußball gucken. Okay, wir hören uns nächste Woche. Wir freuen uns auf euch. Ich hab euch alle lieb.
Ich euch auch. Habt eine schöne Woche.
Yes.
Bis bald. Dann.
Bye. Ciao. Bye.